Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, dieses Bild von dem Baum, immer wieder in der Bibel finden wir diesen Vergleich. Egal ob im Alten Testament, im Neuen Testament. Und ich glaube, Menschen, die die Bibel geschrieben haben, haben versucht, ein Mysterium, etwas, was wir nicht unbedingt sehen können, aber dadurch deutlich zu machen. Nämlich, dass du als Mensch mehr bist als dein Äußeres. Das wird nie abgewertet in der Bibel, dein Äußeres, aber es wird immer deutlich gemacht, du hast auch eine spirituelle Seite. Du bist auch Geist. Du bist nicht nur Leib, du bist auch Geist. Und das ist so. Du bist so gemacht, denn du bist durch Worte gemacht. Du bist durch den Geist Gottes gemacht. Und darum ist dein Leben so. Und es ist gut, sich um das Äußere zu kümmern. Das ist auch aller Ehren wert. Aber es gibt auch etwas Inneres und das will auch leben. Das will auch wachsen. Das will sich auch entwickeln. Und deswegen diese Bilder von dem Baum, der sozusagen für unser inneres Leben stehen kann. Ja, vielen Dank euch. Ihr habt hier im Grunde schon eine tolle Gliederung für die Predigt geliefert. Und wir fangen mal an unten, genau wie ihr bei der Wurzel. Der Wurzel, was macht spirituelles Leben, was macht geistliches Leben für uns möglich? Und das macht es möglich, weil Gott dir Wurzeln gegeben hat. Dem einen breite, dem anderen lange, flache, das hattest du gesagt, Verena, da sind wir unterschiedlich. Aber wir haben etwas, womit wir uns nach Gott ausstrecken können. Wir haben etwas, was sucht, eine Sehnsucht. Und das kann manchmal in Sucht enden, in zerstörerischen Süchten, weil das ist in uns und wir wollen das füllen. Und die Bibel sagt uns, du musst nicht die falschen Sachen dafür nehmen, sondern du musst auch die nehmen, die passen, damit dein Inneres, dein innerer Baum wächst. Und dein Durst, deine Suche, deine Wurzeln, die haben ja so eine Fähigkeit, etwas anzusaugen. Das ist kein Zufall. Dass du einen inneren Durst nach Leben hast, nach Sinn, nach diesen unsichtbaren inneren Dingen, das ist kein Zufall. Das ist deswegen, weil du so gemacht wurdest von Gott. Wenn wir in die Bibel gucken, gibt es, Gott sei Dank, muss ich fast sagen, verschiedenste Wurzelarten, verschiedenste Menschen, die auf verschiedenste Art und Weise sozusagen ihre Nahrung von Gott aufnehmen. Und da gibt es viele Bücher, die in letzter Zeit geschrieben wurden oder in den letzten 20 Jahren, das ist so ein bisschen entdeckt worden, dass es nicht immer der gleiche Zugang ist sozusagen, dass nicht immer die gleiche Wurzel ist. Den einen nährt etwas, was den anderen vielleicht eher nicht nährt. Einfach mal ein paar Beispiele. Es gibt Menschen, die kommen sehr stark über Beziehung. Beziehung zu anderen, das ist etwas, was sie stärkt und kräftigt. Wenn du die letzten 2 Jahre in Corona gemerkt hast, dein Glaube, das ist nicht so einfach. Dir fehlt was, dir fehlen die anderen. Dir fehlt der Christus im anderen, wie Bonhoeffer sagt, der immer stärker ist als der Christus in dir. Dir fehlt das, weil Kontaktsperre und Isolation und so, dann weißt du, das ist etwas, also dann hast du vielleicht das auf jeden Fall mal gewonnen aus diesen 2 Jahren, die Erkenntnis, dass du das brauchst und dass das ein Zugangsweg ist. Das ist eine Wurzel, die Gott dir gegeben hat, mit der er dich kräftigen möchte. Beziehung zu anderen Christinnen und Christen, das tut dir gut. Andere haben eher einen kontemplativen Weg. Wenn du jetzt 2 Jahre gesagt hast, das war die beste Zeit, also da ist niemand gekommen und hat mich genervt, keine blöden Kreise und Gruppen und Anrufe vielleicht schon, aber niemand, der an der Tür geklingelt hat, dann könnte es sein, dass du eher so eine kontemplative Wurzel oder eher kontemplativere Wurzeln hast. Und das ist nicht besser oder schlechter. Hier gibt es kein richtig. sondern hier gibt es verschieden. Ich war mal mit so ein paar Männern wir haben so eine Tagung gemacht, stille Tage, wollten uns das so geben im Januar mal, das so ganz Gott nach Gott ausstrecken und ganz geistlich und das Spirituelle in uns auch wirklich stärken. Und dann sind wir mit ein paar Männern losgefahren in diese Tage rein, da waren viele Leute und es war schon, irgendwie haben wir uns nicht so viel dabei gedacht. Und es gab einen, der war sehr kontemplativ, den hat es ein bisschen genervt, dass wir viel geredet haben. Weil da hatte man mal so ein Wochenende unter Männern und das war irgendwie cool. Und einer hat ganz, ganz viel geredet und der hat irgendwie, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, dass wir auf stille Tagen waren. Und er im Auto nachher zurück sagte er so, oh, das war so super. Und dann dieser kontemplative Typ so, ja, es war super, wenn ihr nicht die ganze Zeit geredet habt und ich mal in die Stille so kommen konnte. Beide Zugangswege berechtigt. Ich habe eine Freundin, Freunde haben wir und die Frau, wenn wir in Urlaub fahren, die geht erstmal 1,5 Stunden morgens spazieren. Das Gute ist, sie holt auch noch Brötchen und sie kommt dann so an, dass du merkst, da ist was in ihr passiert. Die hat irgendwie so einen Frieden in sich und das strahlt aus. Die kommen einfach gut rein. Und du merkst irgendwie, gute Gegenwart Gottes ist hier. Die tankt sich da auf, die saugt das auf, weil sie das braucht. Und das ist toll. Oder andere zum Beispiel haben eher einen intellektuellen Zugang, wenn sie Zeit haben, sich zu vertiefen, Bibel zu lesen, Zusammenhänge zu verstehen. Andere wiederum einen dienenden Zugang. Ich glaube, unser Christoph Strutz, wenn wir nachher in den Garten gehen, ich wundere mich, der wird von Jahr zu Jahr schöner. Und Christoph, glaube ich, der hat Freude daran. Da guckt ja keiner hin und da klatscht ja keiner die ganze Zeit, während er da den Rasen mäht und die Büsche schneidet. Es ist nicht der Applaus, glaube ich, sondern es ist, glaube ich, die Freude in ihm, hier etwas für die Gemeinde zu tun und dann in der Schöpfung Gottes zu sein. Und das stärkt ihn, schätze ich mal. Sonst würde das, glaube ich, nicht so machen mit dieser Leidenschaft. Auch das, wenn du merkst, es ist Mai und das freut dich, das macht was mit dir, dann könnte es sein, dass dieser Schöpfungszugang etwas ist, was dir Gottes Größe deutlich macht, was inneres Wachstum in dir ermöglicht. Oder zum Beispiel meine Frau, die mag eben intellektuell sozusagen auch die Seele zu verstehen. Ich merke, wenn sie sich dort rein vertieft, wenn es um Seelsorge geht, dann wächst sie, reift sie. Und Christian wird nachher noch ein bisschen was erzählen. Der ist in den Kongo gefahren und hat Aktivität dort gemacht für Gerechtigkeit. Er wird nachher noch ein bisschen was von dieser Reise erzählen. Das ist auch ein Zugang, mit Gott zu wachsen. Über Aktivität, sich einsetzen, über das Tun für Gerechtigkeit oder für Liebe. Auch ein Zugang, nicht besser oder nicht schlechter, aber individuell. Wichtig ist, dass wir nicht unseren Zugang verallgemeinern und verabsolutieren. Gerade als Pastor oder Pastorin hat man da manchmal so die Gefahr, was nährt mich, was hilft mir, zum Beispiel Anbetung, Musik. Und dann denke ich, alle müssten das. Aber es müssen nicht alle. Aber es ist wichtig, dass in der Gemeinde diese Zugänge alle möglich sind und dass du natürlich für dich eine Verantwortung hast. Die Gemeinde hat ja nicht die Verantwortung dafür, ob dieser Baum in dir wächst, wirklich nicht, sondern das hast du. Aber du musst schon suchen nach dem, was deine Wurzeln, wie sie gemacht sind. Und das musst du rausfinden, was dich nährt. Dann helfen wir, dann geben wir Angebote hier in der Gemeinde, dann sind wir ein Miteinander, was dir die Möglichkeit gibt, dass du deine Zugänge finden kannst und stärken kannst. Aber dieser Baum ist sozusagen selbst für sich verantwortlich. Das kann kein Wald machen, sondern der Baum muss selber gucken, dass er auch seine Nahrung aufnimmt. Die nächste Sache sind die Nährstoffe. Nährstoffe, Wasser, werden über Wasser transportiert, meistens eigentlich zu dem Baum hin. Und ich muss dran denken, wir sind auf einem Campingplatz und wenn im Sommer das sehr, sehr lange trocken ist, dann gibt es da solche Süßwasserduschen. Also wenn du aus dem See kommst, kannst du da einmal unter die Dusche und dann ist das alles gelb, so der ganze Rasen, außer in der Nähe dieser Süßwasserdusche. Da ist es grün, denn da ist Wasser. Und das ist, glaube ich, das Bild, was hier auch gebraucht wird. Du brauchst diese Nährstoffe und der Baum kann sie sich selbst nicht geben. Du kannst dir das selbst nicht geben. Du musst gucken, wo Wasser herkommt. Und er kommt vom Altar, von dem Tisch, wo Gott seine Gaben für dich gedeckt hat. Der Tisch, wo das drauf ist, was dich satt macht. Von da fließt das Wasser. Heiliger Geist, das ist das, was dieses innere Leben in dir nähren kann. Und wie kannst du Wasser bekommen? Wie kannst du Heiligen Geist bekommen? Jesus sagt das einmal in Lukas 11. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Und jetzt kommt's: Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Gott will, der Heilige Geist will sich dir geben. Du brauchst dazu aber auch die richtige Haltung. Du brauchst eine bittende Haltung, eine empfangende Haltung. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber, denen gibt er Gnade. Wenn du Gott gegenüber sagst, Gott, ich komme alleine klar und guck mal, was ich alles geschafft habe in meinem Leben. Natürlich kann Gott dann dich anrühren und dich aufrütteln und bei dir anklopfen, aber dann muss Gott schon sehr massiv wirken. Normal ist, oder beziehungsweise das, was Jesus hier sagt, ist, öffne dich und sag, dass du das brauchst. Sag, dass du das nötig hast, dass du ohne den Heiligen Geist austrocknest. Klingt jetzt ein bisschen hart, also klingt fast wie bei den anonymen Alkoholikern. Das fängt ja auch dieser Bekenntnissatz an, ich gebe zu, oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, ich gebe zu, oder ich bekenne, dass ich ein Problem mit Alkohol habe. Wenn du geistlich reifen willst und dein Baum groß werden soll, dann brauchst du diese Haltung. Billiger geht's nicht. Dann brauchst du diese Haltung, dass wie so ein Limbo-Tänzer, da ist sozusagen so diese Höhe, also diese Stange, und du musst da unter durch, du musst dich klein machen. Wenn du bereit bist, dich klein zu machen, kann Gott dich groß machen. Dann möchte er dich füllen, dann will das Wasser, oder beziehungsweise dann kann die Wurzeln auch das Wasser aufnehmen. Wenn du sagst, ich bin dicht, ich bin autonom, ich brauche Gott gar nicht, ich habe das alles selber in mir, dann spült das Wasser daran vorbei und sucht sich den nächsten Baum. Als nächstes der Stamm. Der Stamm, wir haben überlegt, was ist das eigentlich? Und dann haben wir gedacht, es ist eigentlich der Glaube. Dieses feste Vertrauen, was ein Mensch haben kann in sich darüber, wer Gott ist und wer er selber ist. In den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es einen dänischen Bischof, der hieß Henrik Krämer. Und als die Nazis Dänemark okkupierten, da kamen viele Pastoren zu diesem Bischof, zu Henrik Krämer. Und sie haben gesagt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann hat er gesagt, bevor wir überlegen, was wir tun, müssen wir noch einmal uns vergewissern, wer wir sind. Und dann wissen wir wahrscheinlich auch, was wir tun sollen. Glaube ist im Wesentlichen zu wissen, wer du bist, wer Gott ist und dass das zusammengehört. Wir haben ja nächstes Wochenende hier Konfirmation und das hat uns niemand vorgeschrieben, aber irgendwie haben wir über die Jahre so diverse Musicals verarbeitet für die Konfirmation hier. Und das so als Motto genommen und daran gesehen, was da für die Konfirmanden an guter Botschaft drin steckt. Und vor 3 Jahren hatten wir hier König der Löwen und hier war so ein See aufgebaut und da gibt es so eine Szene, wo Simba, das ist der junge Löwe, der ist verunsichert und der weiß nicht so richtig, wer er ist und so. Und für den ist das Leben nicht so einfach, wie so ein Konfi, ne? Also wie so ein Teenie. Oder wie du und ich manchmal in unserem Leben. Wir wissen nicht so genau, wer wir sind und was da ist. Und dann in diesem See, in diesem Musical, gibt es dann diese Szene, wo er in das Wasser hineinguckt. Es ist klar. Und er guckt dort hinein und er sieht sich. Und dann sieht er seinen Vater. Und das verschwimmt so ineinander. Und in dem Moment entsteht Identität in ihm. Er weiß, wer er ist. Sohn dieses Vaters. Das ist er. Und Glaube, es ist zu wissen, ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Kind. Und das ist der Stamm. Wir haben das ja ganz wunderbar auch in unserem von Flat geschnitzten Altar. Dieser Stamm in der Mitte. Wenn du reinkommst, siehst du ja gar nicht, dass es ein Kreuz ist, sondern dann siehst du ja nur, dass zwischen den ganzen Menschen, zwischen dir und mir und den anderen, dieser Stamm ist. Dieser Stamm des Glaubens, der dir sagt, wo du finden kannst, wer du bist. Gottes geliebtes Kind. Als Viertes haben wir dann die Früchte. Nicht jeder Baum bringt Früchte, aber Früchte sind wunderbar. Ich liebe Obstbäume. Und Ernten ist etwas Fantastisches. Die Blüte jetzt und dann, wenn das so langsam wächst und das so zu sehen. Was ich allerdings noch nie gesehen habe, ist, dass über Nacht sozusagen an einem Baum ohne Früchte auf einmal plopp eine dicke Frucht dran war. Ich habe es noch nie gesehen. Und wenn du dir manchmal denkst, ich brauche auch Früchte in meinem spirituellen Leben, in meinem Leben. Und Paulus, der nimmt ja auch dieses Beispiel auf, der sagt, die Früchte vom Geist, von dem, was da an Nahrung reinkommt und dann herauskommt und sich zeigt, das könnte zum Beispiel Geduld sein, das könnte Liebe sein, die größte Frucht ist Liebe. Aber auch Langmut, also auch Geduld mit anderen, all das Früchte, die nicht einfach so plomm auf einmal da sind, aber wachsen, wenn du diese Verbindung suchst. Mach dir keinen Stress, dass du an irgendwelchen anderen Christinnen und Christen gesehen hast, wow, was für eine große Geduld oder was für eine große Weisheit. Das wirkt keine Frucht in dir. Frucht wirkt zu verankern und darauf zu vertrauen, dass Gott in dir etwas geschehen lässt, etwas wachsen lässt. Vor mittlerweile, ich werde ja immer älter, also vor 25 Jahren, da gab es mal so eine Welle, vielleicht gibt es noch einige, die auch hier mitgekriegt haben, weltweit in der Christenheit, der Toronto-Segen. Das war ein Wirken des Heiligen Geistes, das gab es so in einigen Gemeinden und man fiel um. Also sozusagen der Heilige Geist hat dich umgeworfen oder du brachst in Lachen aus, ohne dass du es kontrollieren konntest. Und alle waren ganz, nicht alle, aber die Christenheit war doch irgendwie irritiert. Ist das jetzt Heiliger Geist? Wenn ich es nicht habe und nicht erfahre, habe ich das dann nicht? Aber es gab große, ganz große Diskussionen. Scheint nicht so wichtig gewesen zu sein. Heute nach 25 Jahren gucken mich hier Leute an und denken, wovon redet er? Damals hat man gedacht, das ist es irgendwie jetzt zentral. Ich fand das richtig gut. Ich war auf so einem Kongress, da war so ein Kabarettist. Und er sagte dann, hey, die neue Welle des Geistes ist da, Power Nächstenliebing, Power Nächstenliebing, das ist es, was jetzt uns deutlich macht, dass wir den Heiligen Geist haben. Nicht umfallen, nicht lachen, sondern Nächstenliebe, also Power Nächstenliebing. Ich fand das witzig und ich habe gedacht, ey, irgendwie hat er recht, das sagt doch schon Paulus. Das Entscheidende, die entscheidende Frucht ist doch nicht irgendwas Spektakuläres, sondern Liebe. Weil du in dir merkst zum Beispiel, hey, du kommst nicht zu kurz, auch wenn du bereit bist, dich für jemand anderes einzusetzen. Zeit zu opfern, Energie, Zuwendung, weil da so eine Resonanz in dir ist, der Liebe Gottes, die stärker ist als dieses Gefühl, ich komme zu kurz. Ich weiß noch, als ich 17 war, haben wir uns mal auf dem Pausenhof in unserer Schule überlegt, was machen wir, wenn so ein richtiger Außenseiter wir gehen in die hipste Kneipe sozusagen, die es in unserer Stadt gibt. Und dann kommt so ein Außenseiter aus unserer Schule an und der will sich zu uns setzen. Was machen wir dann? Sagen wir, oh, herzlich willkommen, toll, dass du da bist. So einer, der irgendwie eher peinlich ist. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich weiß, also so wie dieser Henry Krämer das sagte, wenn ich weiß, wer ich bin, Kind des Schöpfers dieser Welt, der jeden auf dieser Welt geschaffen hat, dann gibt es keine wertvolleren oder nicht wertvolleren Menschen. Dann muss ich sagen, schön, dass du da bist. Was heißt, muss ich sagen? Dann wächst das in mir. Und da muss ich nicht Angst darum haben, wer bin ich? Bin ich noch angesehen, wenn dieser offensichtlich nicht so angesehene Mensch in meiner Nähe ist und damit mein Ranking sozusagen im sozialen Ansehen etwas niedriger setzt? Dann brauchst du darum keine Angst zu haben. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann wissen wir, was wir tun sollen. Miteinander im Glauben tiefer wachsen. Ich komme zum Schluss. Ich habe mich noch gefragt, wozu das miteinander? Das könntest du ja fast eigentlich alles auch oder ziemlich viel auch alleine machen. Und da hat Ulf einen richtig guten Gedanken gehabt in der Vorbereitung. Ulf hat nämlich gesagt, dass wenn jemand mit seinen Wurzeln Nährstoffe aufnimmt, und zum Beispiel nehmen wir mal Christian, Aktivität, sich einsetzen für Gerechtigkeit. Das nährt ihn. Dann kommen dabei Früchte raus. Dann inspiriert das andere Menschen und sie sehen etwas von der Güte Gottes. Oder Christoph draußen im Garten, Dienen und Schöpfung. Für ihn ist das inspirierend, sein inneres Wurzelwerk bzw. sein Baum wächst. Und wir gehen nachher in den Garten und feiern dort und es ist wunderschön. Frucht ist entstanden. Heiko, wie geht dir das, wenn du Musik machst? Stärkt dich das? Genau. Und wir sind inspiriert, wenn ihr hier Musik macht. Es nährt euch, aber wir kriegen die Frucht davon und das wiederum nährt uns. Und ich glaube, das ist so einer der Clues sozusagen an der Sache, dass das, was dich nährt, ganz oft auch das etwas ist, wenn es wächst in dir, Zeit hat und reift, dass das dann für die anderen eine Frucht ist und sie sich daran freuen können. Amen.